Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Akzent.
Es passiert in einem Sitzungszimmer im Deutschen Bundestag in Berlin. Da trifft sich die Bundestagsfraktion der CDU vor etwa einem Monat. Da dauert es nicht mehr lange bis zur Wahl und Friedrich Merz, damals Kanzlerkandidat, ist natürlich auch da und alle wissen, er will unbedingt Kanzler werden. Und dann, vor den Augen aller Abgeordneten, ringt dieser hagere 2-Meter-Mann mit den Tränen. Johannes, was ist in diesem Moment da genau passiert?
Ja, das war tatsächlich eine bemerkenswerte Fraktionssitzung an diesem Dienstagvormittag. Merz hatte zuvor die Abgeordnete Andrea Lindholz aus Aschaffenburg darum gebeten, von der Stimmung in ihrer Stadt und von der schrecklichen Attacke dort zu berichten. Sie hat dann aus dem Polizeibericht vorgetragen, hat erzählt, wie der Attentäter einem Jungen die Mütze und den Schal vom Kopf gerissen hat und dann zustach und später dann auch noch einen weiteren Mann erstochen hat, der sich zwischen die beiden stellen wollte. Lindholz hat mir dann gesagt, als Merz später dann das Wort ergriffen hat, soll er den Tränen nahe gewesen sein und dann auch nur noch mit gebrochener Stimme gesagt haben, dass man doch in der Lage sein müsse, Kinder im Land auch zu schützen.
Das ist eigentlich fast ein untypisch emotionaler Moment für Politiker.
Absolut. Emotionale Ausbrüche sind nicht zuletzt in der deutschen Politik äußerst selten. Mhm. Ich habe allerdings noch ein paar andere Abgeordneten der Union gesprochen und die haben mir erzählt, dass sie zumindest im Hinblick auf Merz gar nicht so sehr überrascht waren. Denn wenn ihm Dinge nahe gehen, hat er auch schon in der Vergangenheit durchaus schon seine Gefühle gezeigt. So gesehen ist der Spitzenpolitiker Merz also schon eine eher seltene Art. Mhm. Auf der anderen Seite zeigt sich diese Andersartigkeit aber auch auf andere Weise. Er hat nämlich auch einen gewissen Hang zur Rebellion. Okay. Und das hat ihm einerseits Erfolg gebracht, konnte ihm andererseits aber auch noch zum Verhängnis werden.
Friedrich Merz ist seinem Traum, deutscher Kanzler zu werden, so nah wie nie. Dazu muss der Mann mit dem Hang zur Rebellion aber auch Brücken bauen, sagt Deutschlandredaktor Johannes Bockenheimer. Ich bin Antonia Moser. Friedrich Merz ist wahrscheinlich der nächste deutsche Kanzler. Wenn ich mir jetzt so Bilder oder Auftritte von ihm anschaue, hat akkurat kurze, gestutzte Haare, immer im Anzug. Johannes, ich muss ehrlich sagen, ich sehe da nicht gleich auf den ersten Blick so den hochemotionalen Rebell.
Das zeigt natürlich auch, dass man sich sehr täuschen kann, wenn man nur die Äußerlichkeiten eines Menschen betrachtet. Vor ein paar Jahren hat er mal aus dem Nähkästchen geplaudert und aus seiner Jugendzeit erzählt. Ja, und in der Schule saß er demnach gerne in der letzten Reihe und spielte lieber Karten, statt dann zu lernen. Weshalb er dann später auch dann hochkant aus dem Gymnasium geflogen ist und ein Jahr wiederholen musste.
Okay.
In der Freizeit wiederum fährt er mit seinem Moped durch die sauerländische Provinz, wo er herkommt. Er trägt seine Haare lang wie ein Hippie und er hört die Rolling Stones. Und er war jedenfalls nach seiner eigenen Aussage auch ein richtiger Lebemann. Er hat damals viel Zeit auf Partys verbracht, hat Schnaps getrunken und Kette geraucht. Und auf einer dieser wüsten Feiern, wie er es dann selbst genannt hat, traf er dann auch seine spätere Ehefrau Charlotte. Und weil die beiden sehr bald danach auch schon ein erstes Kind erwarten, ist dann zumindest ein bisschen Ruhe eingekehrt in dieser Ehe. Und zumindest was lange Nächte und Schnapspartys angeht.
Und das heißt sozusagen, mit der Ehe wurde er dann plötzlich gesetzt und konservativ, also dann der Anzugträger?
Ich glaube, ganz so schnell ging es nicht. Das war eher ein schleichender Prozess. In seiner Jugend war er eher unpolitisch, hat er mal erzählt. Durch die Ostverträge oder die Debatte darüber ist er dann aber in die Politik reingegangen, in die politische Debatte, ist dann schnell in die Junge Union eingetreten, später dann auch in die CDU. Und von dort ging es dann Schritt für Schritt in die Spitzenpolitik. Aber auch auf diesem Weg ist er dann auch immer seiner aufmüpfigen und rebellischen Art treu geblieben.
Mhm. Was heißt das? Also wie sieht man das?
Ja, es gibt da zum Beispiel diesen witzigen Wahlkampfspot von 1994, als er zum ersten Mal für den Bundestag kandidiert hat.
In Bonn sagen die Leute, im Sauerland gibt es nur Jäger und Förster.
Also er hat durchaus ein bisschen Humor und macht sich lustig über das provinzielle Bild, was man von seiner Heimat hat.
In Bonn sagen die Leute immer, im Sauerland sei die Zeit stehen geblieben. Das Sauerland will CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie am 16. Oktober.
Also und damit zieht er dann ein in den Bundestag, also schafft er die Wahl.
Genau, die Wahlkampagne für ihn ist sehr erfolgreich. Er wird zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Er erarbeitet sich dann auch sehr schnell einen guten Ruf als Finanzpolitiker. Er ist aber gleichzeitig dann auch immer wieder als Jungpolitiker im Bundestag angeeckt. Er hat sich selbst mit den Größen der Politik damals angelegt, mit beispielsweise auch mit Helmut Kohl. Es gibt da die Anekdote, dass Kohl ihm irgendwann sogar das Du angeboten hat, wollte ihm also sozusagen sein Vertrauen damit aussprechen. Und was macht Merz? Der hat sich hingestellt und hat sich die elende Duzerei verbeten. Kohl war dann dementsprechend zornig und nannte Merz fortan dann nur noch einen frechen Lump.
Okay, also auch da ein bisschen der Rebell.
Absolut, der Rebell gegen das Establishment. Und nicht nur gegen die Führung der Partei, sondern auch politisch ist er durchaus gegen Strom geschwommen. In den 90ern etwa gab es in der CDU eine Gruppe junger Wilder in der CDU, die sich damals mit grünen Abgeordneten getroffen haben. Und Merz, der war daran gar nicht interessiert. Er hat seinen ganz eigenen Kurs gefahren. Er war liberal in Wirtschaftsbelangen, er war konservativ in gesellschaftlichen Fragen und er war transatlantisch in der Außenpolitik aufgestellt. Und diese Werte hat er dann auch immer mit einem sehr großen Selbstbewusstsein vertreten, was ihm letztendlich nicht nur Freunde beschert hat in der Politik.
Aber trotzdem schafft er es, irgendwie aufzusteigen in der CDU. Also das hindert ihn irgendwie nicht daran, nach oben zu gehen.
Absolut. Er hatte ein ausgeprägtes Machtstreben. Er hat sich schnell hochgearbeitet. Er wird dann im Jahr 2000 dann der Chef der Unionsbundestagsfraktion. Mhm. Gleichzeitig entwickelt sich dann aber auch noch eine Fehde mit einem anderen Parteimitglied, die seinen politischen Lebensweg über viele Jahre hinweg prägen wird, nämlich der Konflikt mit Angela Merkel, die fundamental anders tickt als er selbst.
Mhm. Was heißt das, fundamental anders tickt?
Naja, Angela Merkel war ja immer ein Mensch, der sehr kalkulierend vorging, sehr kontrolliert auch war. Mhm. Und Merz auf der anderen Seite ist nicht so berechnend wie Merkel, sondern manchmal eben auch sehr emotional und auch von seinen Impulsen getrieben. Er ist völlig überzeugt von seiner eigenen politischen Mission und ist deshalb auch vielleicht offener für Konfrontationen, was Merkel ja nie war. Mhm. Und wenn sich dann so zwei Charaktere begegnen, kann es eben sehr schnell zum Machtgefecht kommen. Und so kam es dann auch, was letztendlich in einem historischen Frühstück endete, wo das Schicksal von Merz besiegelt wurde.
Ein historisches Frühstück, da musst du mir ein bisschen mehr erzählen.
Genau, das war im Jahr 2002 und Merkel war damals CDU-Chefin. Und Merkel machte damals einen sehr geschickten Schachzug. Sie hat sich zum Frühstück getroffen mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Edmund Stoiber. Und als sie dort saßen bei Honig, Käse und Wurst, hat sie Stoiber vorgeschlagen, hör zu, werde doch du der Kanzlerkandidat der Union und ich werde verzichten. Sie hat allerdings ihr Angebot daran geknüpft, dass Stoiber sie nach der Wahl dabei unterstützen wird, auch den Posten als Fraktionschefin im Bundestag zu übernehmen. Und das war ja der Job von Friedrich Merz zu diesem Zeitpunkt.
Also Merkel will den Job von Friedrich Merz. Klappt denn das? Also bekommt sie den auch?
Ja, genau. Das hat funktioniert. Bei der Wahl scheiterte zwar Stoiber, aber den Deal mit Merkel, den hat er eingehalten, muss ihn auch einhalten wahrscheinlich, was wiederum für Merz das politische Aus bedeutet hat. Öffentlich hat er zumindest am Anfang so getan, als würde ihn das nicht so wirklich berühren.
Dann bin ich der Allerletzte, der da jetzt aus eigenen Interessen heraus versucht, da Sand ins Getriebe zu werfen.
Und wenn man diese Aufnahme schaut, man sieht es ihm auch ein bisschen an. Also wirklich zufrieden ist er nicht damit, dass er jetzt seinen Posten abgeben muss.
Nein, ich glaube auch, das war gar nicht mal so gut geschauspielt. Denn letztendlich war dieser Schachzug von Merkel für ihn schon eine Demütigung, die er ihr auch nie verziehen hat. Mhm. Er sitzt dann zwar noch ein paar Jahre im Bundestag, verfolgt das Geschehen vom Seitenrand, krummelt ein bisschen, stänkert von Zeit zu Zeit. Und 2009 reicht es ihm dann endgültig. Er verlässt den Bundestag und geht in die Privatwirtschaft. Mhm. Und verdient sich dann in den folgenden Jahren auch tatsächlich eine goldene Nase.
Aber er will trotzdem zurück in die Politik. Also das Geld scheint ihm irgendwie nicht zu reichen.
In der Tat, glücklich geworden ist er da nicht. Stattdessen hat er sich 2018, also zum Ende der Merkel-Ära, zum ersten Mal auf den Parteivorsitz der CDU beworben, ist dann aber gescheitert. Mhm. Den nächsten Versuch hat er dann 2021 gewagt, aber auch da klappt es nicht. Und erst beim dritten Versuch, 2022, gelingt ihm der Griff nach der Macht. Er wird von einer Mehrheit von fast 95% der Delegierten auf dem Parteitag dann in das Amt gewählt. Und was dann folgt, ist auch wieder so ein bisschen was Rebellisches. Er versucht nämlich anschließend die Partei neu auszurichten, wieder wegzuführen vom politischen Kurs der Merkel-Jahre.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Friedrich Merz hat sich also zurückgekämpft nach dieser Niederlage, wenn man so will, gegen Angela Merkel, ist jetzt Kanzlerkandidat. Du hast gesagt, etwas Rebellisches hat er trotzdem behalten. Also ist er immer noch der gleiche Rebell von damals oder hat er sich auch gemäßigt?
Zumindest hat er im Wahlkampf ab und zu den Rebellen gegeben. Ja, das könnte man so sagen. Er hat dann auch polternd mit der Regierung von Olaf Scholz abgerechnet. Insgesamt aber gibt er sich eher so ein bisschen zurückhaltend am Anfang des Wahlkampfes, weil er ja durchaus auch ahnt, dass er später noch Koalitionspartner brauchen könnte und die will er dann natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verschrecken. Das geht allerdings nur bis zum 22. Januar gut, den Tag also, an dem sich dieser furchtbare Anschlag in Aschaffenburg zugetragen hat. Am Abend gibt es erstmal eine Telefonschalte mit führenden Spitzenpolitikern der Union. Merz und seine Mitkämpfer entscheiden sich dann während des Telefonats, dass er sich jetzt unbedingt positionieren muss. Und am nächsten Morgen dann folgt dann eine, ja, man könnte sagen, legendäre Pressekonferenz, die noch den ganzen verbliebenen Wahlkampf bestimmen wird.
Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik.
Was schlägt er denn vor? Also in welche Richtung will er denn jetzt gehen?
Genau, in dieser Konferenz legt er letztendlich eine Komplettwende hin. In der Nacht wird noch ein 5-Punkte-Plan ausgearbeitet, der Grenzschließung, Zurückweisung, konsequente Abschiebung, mehr Befugnisse für die Sicherheitskräfte vorsieht. Das Interessante ist dabei aber noch gar nicht mal so sehr, was er inhaltlich plant, sondern eher, wie er es umsetzen will. Denn in der Pressekonferenz sagt er auch, dass er notfalls auch Stimmen der AfD akzeptieren wird, also der Rechtsaußenpartei im deutschen Parlament.
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Und wer ihn mit mir gehen will, muss sich nach diesen 5 Punkten richten.
Was darauf folgt, ist dann erstmal ein riesiger Aufruhr. Er würde damit ein Tabu der Nachkriegszeit brechen, werfen ihm beispielsweise seine Kritiker vor. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagt sogar, er stoße das Tor zur Hölle auf.
Okay. Und Merz?
Merz selbst lässt sich von all dieser Kritik allerdings nicht abhalten und geht in in folgenden Wochen stattdessen in die Offensive und keilt zurück gegen die politische Konkurrenz.
Ich frage mal die ganzen, die da draußen rumlaufen, Antifa und gegen rechts. Wo waren die denn, als in diesem Lande Palästinenserflaggen geschwenkt wurden?
Da hört man wieder ein bisschen so eine Freude vielleicht an der Provokation, den Rebellen. Und heute wissen wir, geschadet hat ihm das nicht wirklich. Er hat die Wahl gewonnen und wird wohl Kanzler.
Aber das Ergebnis ist klar. Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauerhaus.
Genau, also er hat auf jeden Fall ein gutes Gespür gezeigt mit seiner Entscheidung für die grundsätzliche Stimmung im Land. Allerdings so ganz zufrieden ist man in der CDU mit dem Ergebnis am Wahlabend dann auch wieder nicht. Ich habe in der Wahlnacht zum Beispiel mit ein paar Abgeordneten geschrieben, wie denn die Stimmung so ist. Und dann kam nur ganz kurz und knapp per SMS zurück, geht so. Man hatte einfach auf mehr Zustimmung als diese 28,5% gehofft, die er dann bekommen hatte. Also es war zumindest kein Fehler, sein Weg, aber es war jetzt auch kein riesiger Erfolg, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Aber trotzdem ist Friedrich Merz jetzt nach diesem langen, langen Weg endlich immerhin an seinem Ziel angelangt, also nämlich, dass er mal Kanzler wird.
Zumindest ist er diesem Ziel jetzt sehr, sehr nahe gekommen, aber sind dann doch noch ein paar Zentimeter, vielleicht sogar ein paar Meter. Im Wahlkampf konnte er ja noch laut poltern, konnte die politische Konkurrenz auch mal beschimpfen. Mhm. Jetzt muss er aber eine Koalition mit genau diesen Leuten formen, mit den Sozialdemokraten nämlich. Und das wird nun nochmal eine sehr starke Prüfung führen werden. Er muss jetzt nämlich auch beweisen, dass er nicht nur seinen Impulsen und seinen Instinkten folgt und seiner rebellischen Ader erliegt, sondern er muss auch vermitteln können und vermitteln zwischen unterschiedlichen Interessen hier. Und das könnte noch interessant werden.
Johannes, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war unser Akzent mit Deutschlandredaktor Johannes Bockenheimer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.